Arkus bewegt. Der Podcast direkt aus den Arkus-Kliniken in Pforzheim. Unsere Spezialisten beantworten Ihre Fragen rund um den Gelenkersatz und die Sporttraumatologie. Von der Diagnose bis zur Reha. Immer dienstags um 18 Uhr mit unserer Moderatorin Lisa Bornbaum. Stellen Sie uns Ihre Fragen in den Kommentaren. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Arkus bewegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arkus bewegt. Heute mit dem Thema Hüftschmerzen. Viele denken da direkt an Arthrose, doch tatsächlich kommen Schmerzen rund ums Hüftgelenk auch oft von den Muskeln. Gemeinsam mit unserem Gast Dr. Med. Matthias Hauschild klären wir heute, woran man erkennen kann, ob es sich um eine Arthrose handelt oder eher um eine muskuläre Ursache. Welche Symptome sind typisch und welche Wege gibt es, diese zu lindern? All das wollen wir heute mit Ihnen behandeln. Herzlich willkommen, Dr. Med. Matthias Hauschild.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Matthias Hauschild. Ich bin der ärztliche Direktor und einer der leitenden Ärzte hier in den Arkus-Kliniken in Pforzheim. Und meine Schwerpunkte sind der Gelenkersatz an Knie- und Hüftgelenk. Darüber haben wir uns ja eben auch schon unterhalten, über die Arthrose im Hüftgelenk und den Ersatz. Aber nebenbei eben auch muskuläre Probleme, die es im Bereich der Hüfte gibt, weil auch das ist ein Thema, wo Patienten mit Schmerzen einfach zu uns kommen, die nicht mehr zurechtkommen und denen man dabei helfen muss.
Genau, Sie hatten es jetzt schon angesprochen, Hüftschmerzen müssen nicht immer Arthrose sein. Welche Krankheitsbilder gibt es denn da?
Also was ich häufig sehe und typischerweise sehe, ist, dass wir Patienten geschickt bekommen, die mit dem klaren Ziel und Wunsch kommen, eine Prothese zu bekommen, weil ihnen die Hüfte so wahnsinnig wehtut. Und wenn man die aber dann untersucht, gezielt untersucht, sieht man sowohl bereits bei der klinischen Untersuchung, aber auch bei der bildgebenden Untersuchung, dass das Hüftgelenk selber, der Knochen selber, nicht schuld ist, sondern wir haben im Bereich der Hüfte einen sehr, sehr komplexen Muskelapparat aus verschiedenen, vereinfacht gesagt, vorne, hinten und an der Seite liegenden Muskeln. Und gerade diese seitlichen Muskeln, das sind die sogenannten kleinen und mittleren Gesäßmuskel, sind für die Funktion der Hüfte extrem wichtig. Das ist der Motor der Hüfte, so ein klein bisschen vergleichbar mit der Rotatorenmanschette im Bereich der Schulter. Da haben wir doch auch schon drüber gesprochen in unserer Reihe durch den Kollegen Fischer. Und diese Muskeln, die die Rotatorenmanschette quasi der Hüfte darstellen, können sehr starke Schmerzen machen und können im Rahmen von sowohl Verschleißerkrankungen als auch Verletzungen beeinträchtigt sein und dann am Ende ein Bild abliefern, was für den Patienten ein Hüftschmerz ist, wo er eine Hilfe benötigt, aber eben nicht am Gelenk, nicht am Knochen, sondern im Bereich der Muskulatur.
Äußert sich denn der Schmerz anders? Also natürlich, die meisten können ihn dann wahrscheinlich eben nicht mit der Arthrose vergleichen und das wird der erste Gedanke sein, aber wie unterscheidet sich denn der Schmerz der Arthrose mit dem des Muskels?
Das ist eine super Frage, weil das ist tatsächlich sehr gut zu differenzieren, wenn man nur weiß, wonach man schaut. Eigentlich wie immer. Es ist tatsächlich so, dass der Schmerz der Arthrose im Bereich des Hüftgelenkes, wenn er ganz, ganz klassisch auftritt, ein Leistenschmerz ist. Das heißt, er projiziert sich nach vorne in die Leiste und wird von dort mit dem Finger wird draufgezeigt, dass dort der Schmerz sitzt. Das ist der klassische Arthrose-Schmerz. Der Schmerz für die Muskulatur oder der für die Muskulatur typisch ist, sitzt an der Seite, sitzt im Bereich des Hüftknochens, den man bei sich tasten kann an der Seite, beziehungsweise im Gesäß, also entlang dieser Muskulatur und eben nicht in der Leiste, weil das Gelenk selber ja eben intakt ist. Es ist bewegbar, es ist belastbar, es funktioniert. Und deswegen kann man anhand der Schmerzlokalisation bereits eine Unterscheidung vornehmen. Das Problem ist, ganz so klassisch und ganz so klar ist natürlich im richtigen Leben dann auch nicht immer, weil es natürlich Patienten gibt, die neben ihrer Muskulatur auch Gelenkveränderungen oder neben ihrer Gelenkveränderung auch Muskulaturveränderungen haben. Da hilft dann nur die dezidierte Untersuchung, sowohl klinisch als auch mittels Bildern, um zu differenzieren, ist es jetzt eher ein muskulärer Schmerz oder eher ein knöcherner Schmerz.
Gibt es denn bestimmte Altersgruppen oder Berufsgruppen, die davon mehr betroffen sind als jetzt andere? Also gibt es Bewegungen im Alltag oder Bewegungen, die jemand täglich ausführt, die halt eben so einen Schmerz begünstigen können?
Bewegungsmuster spielen eigentlich keine Rolle. Wir wissen, dass leider in dem Fall Frauen etwas häufiger betroffen sind. Es sind Frauen im Alter so um die 60 oder sagen wir zwischen 50 und 60, die dort besonders betroffen sind. Bestimmte Konfigurationen, also anatomische Voraussetzungen spielen eine Rolle. Belastungsmuster spielen eigentlich keine Rolle. Also besonders exzessiver Sport oder spezielle Arbeitsbelastungen haben keinen Einfluss. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie die Entstehung ist. Wir glauben, dass auch das eine Art von Verschleißkomponente ist. Wir wissen, dass es im Rahmen dieser Verschleißveränderung dann sekundär durch die Instabilitäten, die entstehen, auch entsprechende Gelenkveränderungen gibt. Aber einen einzelnen auslösenden Faktor kennen wir tatsächlich meistens nicht, sondern wir sehen dieses Endbild, dieses Verschleißbild der Muskulatur mit partiellen Einrissen, die häufig bestehen, und sehen Ansatzreizungen mit extremen Einschränkungen der Lebensqualität und der Alltagsfähigkeit.
Liegt das dann aber daran, dass sich die Muskulatur im Alter verändert? Also spielt das da eine Rolle und inwiefern verändert die sich dann?
Ja, das tut sie definitiv. Ich meine, dass wir einen Verschleiß, eine sogenannte Degeneration, nicht nur am Gelenk sehen, sondern letztendlich am ganzen Körper, weiß jeder von uns, der keine 20 mehr ist, und das alles ein bisschen länger wehtut und ein bisschen mehr wehtut, und dass es im Grunde genommen so ist, wenn man morgens aufwacht und nichts wehtut, dann ist man tot. Das ist ein bisschen das Kernthema. Also Verschleiß betrifft definitiv die Muskulatur und führt dazu, dass die Muskulatur weniger leistungsfähig, weniger trainierbar, auch tatsächlich generell weniger wird und damit auch anfälliger gegenüber Überbelastung. Das sehen wir am ganzen Körper, aber eben auch besonders an diesen Muskeln im Bereich des Beckens, die dann unter bestimmten Belastungen eben, wenn man so will, nachgeben können und dann eben Schaden nehmen, was zu chronischen Reizzuständen führt.
Was sind denn die chronischen Reizzustände? Also in welchen Situationen spüre ich das? Weil bei der Arthrose ist ja zum Beispiel der Fall, dass man sagt, wenn man länger sitzt oder länger ruht, dass dann das Aufstehen schwerfällt. Ist das da vergleichbar oder ist es eher im Gegenteil, dass es halt bei der Überlastung dann eher auftritt?
Ja, beziehungsweise bei der Belastung. Also das heißt, wenn ich längere Strecken laufe, dann fange ich an zu humpeln und zu hinken, weil ich das Becken nicht mehr stabilisieren kann. Treppensteigen ist sehr, sehr beschwerlich, beziehungsweise bergauf gehen, aber auch bergunter gehen. Also immer dann, wo ich hohen Kraftaufwand habe, um auf einem Bein stehen zu können. Häufig müssen diese Patienten oder Patientinnen mit Wanderstöcken gehen, um ihr Becken sekundär zu stabilisieren, weil es ansonsten zu einem Abkippen und eben zu so einer Art Watschelgang führt, was für die unangenehm ist, was dann wieder andere Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule oder im Bereich der Knie hervorruft. Und das basiert alles auf diesen muskulären Insuffizienzen in diesem Bereich.
Kann man denn was dagegen tun? Also kann man da präventativ vorgehen? Gibt es Übungen, Übungsprogramme? Und wie lassen die sich dann am besten so im Alltag auch integrieren? Weil das ist ja immer so, dass es schnell und gut integrierbar sein muss.
Also ein Thema ist das gerade schon angesprochene Entlasten über Wanderstöcke. Das ist eine echte Therapie, weil dadurch, dass ich mit einem Stock es schaffe, das Becken über den Einsatz von Arm- und Schultergürtel in der Schwebe zu halten, kann ich diese Muskulatur um bis zu 50% entlasten und damit die Überlastungsphase weiter nach hinten schieben. Und dann gibt es ganz spezifische Übungsprogramme, die es schaffen, gezielt diese Muskeln zu trainieren. Da gibt es sehr, sehr viel auch Literatur, die wir genutzt haben, um daraus Leitfäden zu machen. Wir haben für das Thema der glutealen Insuffizienz, also dieser Muskelschwäche der Gesäßmuskulatur, und haben dort 6 Übungen rausgesucht, gemeinsam mit Kooperationspartnern hier aus der Nähe, um das den Patienten an die Hand zu geben, um die Möglichkeit letztendlich ihnen zu geben, auch selber über Videos das Ganze entsprechend zu trainieren.
Wenn die konservative Therapie mal nicht mehr anschlägt, welche Möglichkeiten gibt es denn dann noch?
Das ist etwas, was wir zum Glück selten, ungefähr 20% der Fälle nur sehen, dass wir mit diesen Übungsprogrammen, mit diesen Entlastungen kein ausreichend und zufriedenstellendes Ergebnis erreichen und dann chronische Probleme entstehen. Da zählt vor allen Dingen die Schlafqualität dazu. Die Patienten können nicht mehr auf der Seite liegen und schlafen damit schlechter. und ihre Mobilität und damit ihre Alltagsfähigkeit sinkt so stark, dass sie darunter wirklich leiden und man sich eben dann um den nächsten Schritt in der Therapie kümmern muss. Und das ist auch hier die Operation. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist so ähnlich wie die Rotatorenmanschette an der Schulter, die Rotatorenmanschette an der Hüfte. Und auch dort können wir auch in der Hüfte eben operative Rekonstruktionen machen, mit denen wir das Ganze stabilisieren.
Und wie läuft dann so eine OP typischerweise ab? Also wahrscheinlich ist auch da wie immer Individualität das Zauberwort. Aber so die häufigste OP vielleicht in dem Bereich.
Das ist eben diese sogenannte gluteale Rekonstruktion, wo wir über OP-Verfahren, die wir in unserer Arbeitsgruppe damals noch in München entwickelt haben, diese Muskulatur wieder fest mit dem Hüftknochen verbinden können, mit speziellen Anker- und Nahttechniken. Das Schwierige, was man den Patienten vorher sagen muss und mit ihnen ausführlich besprechen muss, ist die gefühlt ewig lange Nachbehandlung. Denn anders als an der Schulter, wo wir mit einer Art Briefträgerkissen das Ganze entlasten können und derjenige trotzdem sehr alltagsfähig ist, können wir halt das Hüftgelenk schlecht auf dem Briefträgerkissen hochbinden. Wir müssen den Patienten an Stützen, an Gehstützen entlasten. Wir müssen das für eine lange Zeit tun, weil nur wenn diese rekonstruierte Muskulatur mit dem Knochen verwächst, haben wir am Ende was gewonnen. Das führt dazu, dass wir für ca. 3 Monate die Patienten wirklich in ihrer Mobilisation einschränken müssen. Und das ist etwas, was sehr beschwerlich ist und was man deshalb im Vorfeld sehr ausführlich besprechen muss.
Und nach dem Ruhigstellen, wie läuft da die Reha dann ab? Also wie ist dann der Weg zurück und was ist danach dann an Lebensqualität wieder da? Also ist auch da quasi wieder alles hergestellt oder ist das halt danach nicht mehr so, wie es mal war?
Am Ende gilt, je schlimmer es vorher ist, umso schwieriger wird es auch hinterher. Das heißt, wenn der Schaden so groß ist, dass man ihn eben nicht mehr komplett rekonstruieren kann, also den Muskel, dann ist es nie möglich, das wieder auf normal zu stellen, auf überhaupt keine Probleme. Da geht es dann eher darum, vor allem den Schmerz zu beheben. Und was wir haben zeigen können, auch in eigenen Untersuchungen, dass wir es auch bei diesen Patienten schaffen, die Schlafqualität erheblich zu verbessern, was für den Patienten sehr, sehr wichtig ist in seinem Alltag. Die Kraft wirklich zu verbessern, ist mit Abstand das Schwierigste und das Problematischste und das gelingt auch tatsächlich nicht immer. Die Rehabilitation ist ganz entscheidend und sobald mal die ersten 3 Monate vorbei sind, geht das wieder dahin, als wenn wir es behandeln bei jemand, der konservativ behandelt wird, also mit den gleichen Übungsprogrammen, die wir dort auch machen. Und wenn doch genug Muskulatur da ist und da war, die man hat rekonstruieren können, dann können wir damit auch ganz normale Funktionalitäten wieder erreichen.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass das mit der Kraft ein Thema ist. Es spielt natürlich der Gedanke mit Muskelverletzungen auch immer so ein bisschen in Richtung Leistungssport. Gibt es da auch nochmal spezielle Krankheitsbilder im Bereich der Hüftmuskulatur oder ist es recht vergleichbar?
Auch hier gilt es genau das Gleiche und was völlig anderes. Es ist so, dass die Patienten ganz andere sind und natürlich ganz andere muskuläre Voraussetzungen haben. Das heißt, da reden wir nicht über Insuffizienzen oder darüber, dass Muskulatur nicht mehr da ist oder altersbedingt geschwächt, sondern der Sportler hat per Definition ein komplettes muskuläres Paket und alle Muskeln sind da. Und da geht es dann um das echte Thema Verletzung. Da haben wir im Bereich des Beckens tatsächlich 3 große Muskelgruppen. Das eine ist auch diese Glutealmuskulatur. Das ist zum Glück relativ selten, dass die traumatisch verletzt wird. Und dann ist es, wenn man so will, einmal vorne, einmal hinten. Das heißt, vorne ist es der sogenannte Rectus Femoris, der gerade Oberschenkelmuskel, der am Becken abreißt. Und am allerhäufigsten sind es die sogenannten Hamstrings, die im Bereich des Sitzbeines ansetzen, die hauptsächlich bei Sprintbelastungen, bei Fußballspielern, bei Rugbyspielern eben akut traumatisch abreißen und dann aber operiert werden müssen.
Wie äußert sich die Verletzung? Ist es ein stechender Schmerz? Ist es ein abklingender Schmerz? Ist es ein dumpfer Schmerz? Also da gibt es ja 100 Möglichkeiten. Wie findet denn diese Verletzung statt?
Also alles ja. Das ist, der Patient hat meist, also entweder den Sprint, also plötzliche Beschleunigung, die er vorhat, mit einem einschießenden Schmerz an der Rückseite des Oberschenkels. Wahrscheinlich jeder, der Fußball-Bundesliga schaut, hat das schon mal gesehen, dass ein Spieler sich plötzlich an seinen hinteren Oberschenkel fasst und dann hinsetzt und nicht mehr weiterlaufen kann. Das sind solche Hamstring-Verletzungen. Im Alltag ist es meist die plötzliche Beugung des gestreckten Beines in der Hüfte. Dadurch kommt es zu einer starken kurzfristigen Verlängerung dieser rückseitigen Oberschenkelmuskulatur. Und wenn meist kleine Vorschäden vorliegen, reißt das Ganze eben am Sitzbein ab. Extremer, starker Schmerz. Die Leute haben das Gefühl, sie sind von hinten erschossen worden oder beziehungsweise in den Oberschenkel geschossen worden. In der Folge entsteht meist ein großer Bluterguss. Weil diese Muskulatur sehr tief im Oberschenkel sitzt, kommt der erst nach ein paar Tagen. Aber dann wird häufig das ganze Bein schwarz, berichten wir die Patienten an der Rückseite. Das kann bis zur Wade runterlaufen, obwohl diese Muskeln ja nur bis zum Knie gehen. Aber es läuft dann einfach nach unten aus. Aber, und deswegen war das ganz richtig gerade in der Einleitung, dieser Schmerz geht dann auch wieder weg. Also wenn der akute Schmerz weg ist, wahrscheinlich weil die Spannung weg ist, dieses Muskelende sitzt dann so 5-6 Zentimeter entfernt von der eigentlichen Ansatzstelle. Wenn der Bluterguss sich langsam zurückbildet, haben die Patienten nach ein, zwei Wochen relativ wenige Schmerzen im Alltag, aber bei Belastung. Und dann gilt es, die Verletzungsschwere festzustellen durch die Untersuchung und vor allem auch durch die bildgebende Untersuchung mit Hilfe eines MRTs. Und wie schon gesagt, wenn wir entsprechende Abrissschäden haben, es sitzen dort drei Muskeln ab, wenn die alle abgerissen sind und mehr als 3 Zentimeter entfernt von ihrem Ansatz sind, dann muss das rekonstruiert werden. Muss es falsch, aber sollte es rekonstruiert werden.
Und auch da ist die Frage, dann kommt da die Kraft dann auch wieder zurück, beziehungsweise gibt es die Chance, sich wieder dahin zurück zu trainieren von dem Punkt, an dem man kam?
Ja, wenn auch hier die Rekonstruktion verheilt ist. Wir wissen, und deswegen ja auch die Empfehlung zur Operation, dass man, wenn man es nicht operiert, wahrscheinlich nur ca. 80% seines vorherigen Leistungsniveaus wieder erreichen kann. Das ist für viele Patienten, es hört sich vielleicht erstmal schlecht an, aber gar nicht so schlecht. Deswegen, je nachdem, wie hoch der Anspruchspatienten ist, wenn er eben nicht gerade Profisportler ist, gibt es auch immer die Möglichkeit, ob man vielleicht dann doch auf eine Operation verzichtet und das Ganze konservativ macht. Aber jeder, der einen hohen sportlichen Anspruch oder gar Leistungssportler ist, der braucht eben diese 100%. Und ja, da können wir hinkommen, aber erst mit einer gewissen Zeit. Also wenn wir es operiert haben, ist die primäre Ausfallzeit sicher 4 bis 6 Wochen. Dann beginnt das Training letztendlich langsam wieder. Aber so ein Return to Competition, das ist alles im Bereich von 3 Monaten plus. Das ist und bleibt eine schwere muskuläre Verletzung.
Was kann man denn selbst tun? Also auf was kann man achten? Was kann man, wir hatten es ja jetzt auch schon mit präventiven Übungen, die man machen kann. Aber gerade so, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es sitzt schon was drin oder es könnte was sein oder den Alltag, wie gesagt, das Risiko einfach zu minimieren, gibt es da Möglichkeiten?
Ja, die gibt es definitiv. Und letztendlich sind das zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass man mobil und aktiv sein sollte und ein gewisses Training machen sollte, bevor man entsprechende Belastung hat. Das ist was ja ganz Generelles, was für den Sport und die Belastung gilt. Und was wir aber eigentlich bei allen Weekend Warriors, die wir so sehen, immer wieder, die dann eben solche Rupturen haben, sehen, ist, dass die eigentlich im Vorfeld eben doch schon gewisse Vorschäden hatten. Das heißt, es war dann dieses Zwicken, man hat dann aber trotzdem trainiert, weil es stand ja irgendein Wettkampf an oder man hat gedacht, wird schon nicht so schlimm sein oder liegt daran, dass man vielleicht doch nicht ganz rund gelaufen ist. Aber das sind natürlich Vorschäden. Das sind natürlich kleine Teilrisse, das sind natürlich kleine Momente, wo eigentlich schon was passiert. Und wenn man dann falsch trainiert oder falschen Ehrgeiz entwickelt, dann kommt es eben zu diesen kompletten Abrissverletzungen. Und das ist schlecht, weil damit fällt man richtig lange aus. Davon hat man richtig langen Nachhall. Und deswegen sollte man solche kleinen Verletzungsbilder ernst nehmen, entsprechend Training reduzieren, Training anpassen, weil muskuläre Verletzungen sind ein Stück weit vermeidbar und das sollte man natürlich tun.
Das war die neue Folge des Podcasts Arkus bewegt. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben oder bestimmte Themen hören möchten, schreiben Sie uns doch gerne. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und vor allem in Bewegung.